Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Sag mal ganz schnell Felix Magath.
Felix Magath.
Das war länger als das Intro.
Ja. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Fußball ist Geschichte, darum reden wir drüber. Meint ihr einen Medizinball oder was?
So geht's uns jede Woche hier. Wenn wir einen Ball hätten, würden wir euch so
ja,
viel
ja,
zeigen.
Aber leider.
So viele Tore.
Immer noch ohne Bild unser Podcast. Ja. Zum Glück, sonst
leider
würden wir so viel zeigen.
Gar nicht. Folge 173.
Lässige Ansage, muss ich sagen.
Felix Magath, ja, und auch sehr von sich überzeugt, aber so kennt man ihn. Also seitdem ich diesen Spieler oder diesen Trainer oder diesen Manager, diesen Tausendsasser Felix Magath kenne, Zweifel hörst du da selten, ne? Aber er war halt auch ein Großer.
Ist er immer noch.
Ja, du hast recht, das stimmt. Ich fand es so witzig neulich, als er dieses Interview gegeben hat, oder er gibt ja aktuell sehr viele Interviews, wie ich finde, wo er dann gefragt wurde, ob die Bayern benachteiligt wurden oder werden, weil Salihamidžić das gesagt hat. Das fand ich so geil, wie er so wirklich kindlich so und sich dann so eine Träne aus dem Auge wischt. Das fand ich sehr sympathisch.
Irgendwie. Aber ich muss schon sagen, ich habe über den Spieler Felix Magath jetzt in der Vorbereitung doch sehr viel Neues gelernt. Ist vielleicht auch so ein bisschen der Zeit oder den vielen Fußballpersönlichkeiten in Deutschland geschuldet, dass dann doch der ein oder andere so ein bisschen hinten runterfällt, was jetzt so die Qualität des Spiels, aber eben auch so die Zeit auch angeht. Ich weiß nicht, hast du jetzt irgendwie auf dem Schirm, dass Felix Magath ein unfassbar guter Mittelfeldspieler war?
Gehört habe ich es, aber natürlich nie live gesehen. Ich bin echt gespannt heute, was du hier aus dem Hut zauberst, weil ich habe es gerade schon gesagt zu euch beiden, als ich hier reinmarschiert bin. Worum geht's heute nochmal? Weil ich habe wirklich, ich weiß natürlich über das Thema, ja, aber ich habe keine Ahnung zu diesem Spiel. Ich weiß nichts, ich weiß nicht mal mehr genau das Endergebnis.
Aber das ist ja,
aber das
ist ja
macht
total,
mir gar nichts aus. Ihr Ergebnis ist super.
Dann lernst du ja mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
Ich wollte gerade sagen, du bist quasi in der Rolle unserer Zuhörerinnen und Zuhörer.
Genau. Also wenn
aber schreib nicht so böse Nachrichten wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer manchmal.
Als HVB schreibe ich das.
Aber Hans, würdest du sagen, bevor du dann anfängst mit der Folge, dass Magath durch deine tagelange Recherche, dass er das Potenzial hat für eine Legendenfolge irgendwann mal bei uns?
In Kombination mit seiner Tätigkeit als Trainer sicherlich.
Das ist schon eine harte Tür, gell, die Legendenfolgentür bei uns.
Ja, es ist eine sehr harte Tür, vor allem wenn du die falschen Schuhe anhast. Aber ich würde mal behaupten, also auch da, der HSV ist ja auch durch so viele Legenden geprägt worden. Mhm. Und speziell der 25. Mai 1983, das Datum, der Aufhänger unserer heutigen Folge, wäre eben nicht ohne Felix Magath in die Geschichte eingegangen.
25. Mai, sagst du?
Ja.
Ja, Wahnsinn. Vergangene Woche, ihr wisst, 25. Mai 2013.
Stimmt. Das war dann, lass mich kurz rechnen, 7, das war dann 20 Jahre später.
Von wann? Bis 2003.
Von 83.
Dann wäre 2003 gewesen.
Ja, dann meine ich 30 Jahre.
So ist das.
Ja. Ja gut, mit Mathe ist das...
Am gleichen Tag also.
Es kommen gleich noch mehr Zahlen, Mario, wenn du jetzt schon anfängst...
Bist du doch ein Zettel, einen Stift?
Nee,
eben hast du Nein gesagt.
Noch habe ich es im Kopf.
Okay, gut.
Dann steigen wir mal ein. Du hast eben so schön gesagt, mal schauen, was du heute aus dem Hut zauberst. Das könnte man natürlich auch von Felix Magath behaupten, denn dieser Schuss kam so ein bisschen aus dem Nichts und hat Juventus Turin, den Finalgegner, völlig überrascht. Also, wir reden vom Endspiel des Europapokals der Landesmeister im Olympiastadion von Athen. Dieser kleine kurze Einspieler, den wir eben schon gehört haben, das war nochmal so zurück an die Wirkungsstätte oder zurück an den Ort, an dem Geschichte geschrieben wurde. Felix Magath läuft durch dieses Stadion und das Tor ist entsprechend weit entfernt. Aber
lässt sich auf den Ort wirken.
So ist es, ja. Im Rahmen einer NDR-Produktion, es wurde, glaube ich, damals das schönste Tor im Norden gesucht und ich glaube, Felix Magath war mit diesem Treffer zumindest mal unter den Top 3.
Ja.
Also, Ausgangslage bei diesem Finale war schon so ein bisschen David gegen Goliath. Also der HSV hatte eine unfassbar erfolgreiche Zeit in dieser Ära. Aber Juventus Turin war nochmal, sagen wir mal, drei Regale drüber. Und das Finale hat eine unfassbare sagen wir mal, Faszination im Vorfeld ausgeübt. Also 30.000 bis 40.000 Italiener waren damals in Athen. Es gibt die schöne Geschichte, dass Ernst Happel, der Trainer des HSV, die Spieler auf einem Golfplatz eingestimmt hat. Und die Jüngeren durften dann so ein bisschen Golf spielen und den Älteren hat er dann, wortkarg wie er war, so ein paar beruhigende Worte mitgegeben. Und währenddessen sind die ganzen italienischen Airlines über den Köpfen hergeflogen, weil immer mehr Italiener nach Athen gereist sind. Die Fähren waren komplett ausgebucht, Wochen vorher schon. Und vom HSV waren so circa 8.000 bis 10.000 Fans vor Ort, was natürlich für die damalige Zeit auch echt schon eine stattliche Anzahl an, ja, an Anhängern war. 20.000 Italiener sind mit dem Flugzeug zu euch angereist. Das ist schön, weil ich habe mir den Kommentar der ersten Halbzeit angeschaut und der Kommentator vom ZDF damals hat eben all diese Zahlen präsent. Und wenn du heute irgendwie im Vorfeld über die Aufstellung und über Dreier- oder Viererkette sprichst, war damals eben alles, was du an Informationen bekommen konntest, an Zahlen, entsprechend wichtig, um das nach draußen zu hauen. Und insofern, Mario, wir haben noch ein paar mehr Zahlen. Es gab anscheinend bis zu 1.000 Mark für eine Karte auf dem Schwarzmarkt.
Wow.
Das ist auch extrem viel.
Ja, absolut.
Dann war es so, dass
1.000 Mark.
73.000 Karten insgesamt verkauft wurden. Das Spiel wurde in 80 Länder übertragen. Und umgerechnet soll jeder Spieler von Juve als Siegesprämie 120.000 Mark bekommen haben.
Oder Lire.
Nee, der Kommentator sagt schon umgerechnet. Aber vielleicht hat er sich auch vertan. Ne?
Nein, das wäre sonst sehr wenig.
Aber es kam mir trotzdem für die damalige Zeit auch sehr viel vor.
Unfassbar viel. Und also ich hätte jetzt auch getippt, dass es für die, aber wohl, für, wenn man 120 für die ganze Mannschaft, ist es wieder zu wenig, ne, für 83.
Ja, eben. Und auf, also zum Vergleich auch da, also David gegen Goliath, 25.000 pro Spieler beim HSV.
Das klingt, ja.
Und man muss ja nochmal sagen, Hans, du wirst es ja heute in der Folge auch nochmal so ein bisschen einordnen, der HSV war damals echt der heißeste Scheiß, ne? Also Anfang der 80er, wir haben ja Folge 58, da haben wir ja über die Geschichte des HSV geredet, unter anderem mit Olli Schulz, der, ich glaube 1980, als Franz Beckenbauer damals dahin wechselte, zum HSV-Fan wurde und dann auch nochmal so ein bisschen erzählt hat, wie geil das war mit Beckenbauer und mit Rubesch und mit Kevin Keegan und Felix Magath und so weiter. Also die Leute, die uns jetzt zuhören, die so Mitte 20 sind, die kennen ja den HSV eher als Abstiegs- oder Aufstiegskandidaten. Aber dass der HSV wirklich den Bayern nicht nur die Stirn geboten hat, sondern ihn auch kurzzeitig zumindest den Rang abgelaufen hat, das, also Anfang der 80er, das unter anderem mit Ernst Happel als Trainer, das war ja Wahnsinn.
Ja, wir haben ja hier auch in der Beckenbauer-Folge diese Zeit auch unter anderem angerissen, also nicht nur mit Olli Schulz, sondern eben auch damals mit dem Kaiser, der zurückgekommen ist. Ganz, ganz viel hat das auch mit Günter Netzer zu tun, aber das wollen wir uns gleich dann in Ruhe zur Gemüte führen. Wir sind mit den Zahlen fast durch. Ein wichtiger Fakt, der auch nochmal die Besonderheit, auch die mediale Aufmerksamkeit dieses Finals zum Ausdruck bringt. Also wir haben schon gesagt, in 80 Ländern wurde das Spiel damals übertragen. Das ist wahrscheinlich aus heutiger Sicht gar nicht mal, also ist wahrscheinlich Standard bei einem Champions-League-Finale.
Man hört auch manchmal von 200 Ländern sogar, oder? Bei WM-Final oder ja. In 206 Ländern, überall außer Nordkorea oder so
ungefähr. Ja, du musst natürlich, aber ich weiß, es ist jetzt total dämlich und gehört ja eigentlich auch kaum her, aber 1983, wenn du jetzt die Sowjetunion als ein Land nimmst, das sind heute 6 bis 10 Länder oder Jugoslawien und so weiter und so weiter. Also es gibt heute auch mehr Länder, wollte ich damit nur sagen.
Besonders war aber anscheinend, also zumindest total neu, dass 11 Kameras im Stadion aufgebaut waren und der Kommentator verspricht am Anfang, dass zu jedem Höhepunkt dann auch 3 Slow-Mos eingespielt werden.
Das ist im Athener Keller.
Aber das ist toll, wie stolz die Kollegen und Kolleginnen ja, dann ja, damals wahrscheinlich auch waren. Ne?
Völlige Innovation.
11 Kameras.
Gleich gehen wir auf das Kräfteverhältnis ein, wie wir das gerne hier machen, indem wir uns die Kader mal anschauen. Aber ganz kurz nur fürs Protokoll, der Weg ins Finale. Hamburg hatte sich gegen Dynamo Berlin, Olympiakos Piräus, Dynamo Kiew und Real Sociedad San Sebastian durchgesetzt.
In der Gruppenphase oder auf dem Weg bis ins Finale überhaupt?
Auf dem Weg bis ins Finale.
Das gegen Dynamo Berlin.
Ja, wann? Der Mielke-Club damals, ja.
Ja, aber dass die so weit waren überhaupt.
Juventus Turin hatte unter anderem Titelverteidiger Aston Villa aus dem Weg geräumt.
Geil.
Und das ist jetzt eine kleine Ausfahrt, die ich nehmen möchte. Gegen wen hatte Villa im Finale damals gewonnen?
Gegen Bayern.
Sehr gut, Mario.
Das ist leider so, ja. Das weiß ich.
Wer stand von den Bayern in der Startelf?
Willst du alle 11 wissen?
Ein Freund des Hauses, Klaus Augenthaler.
Ja, auch.
Auch der konnte es nicht verhindern.
Ja, das müssen wir immer wieder erwähnen. Wiederholung schafft Wissen, ne?
Aston Villa. Ach, geil.
Ja, das ist schon wirklich witzig, weil wenn man sich dann mal mit der Historie der Sieger auseinandersetzt, um das mal hier auch kurz einzuordnen, wer so den europäischen Thron für sich beansprucht hat in den 70ern und 80ern, dann ist das schon an der einen oder anderen Stelle überraschend. Also die Bayern, das wissen wir, 74 bis 76, dreimal in Folge, das war eine sehr dominante Zeit. Dann aber von 77 bis 82 nur englische Clubs.
Ah.
Also darunter Liverpool dreimal, Nottingham Forest zweimal und eben Aston Villa. Mhm.
Das ist ja krass.
Ja.
Ja.
Ist nicht über Nottingham die gute Geschichte, dass die mehr internationale Titel haben als nationale?
Ja, ja, genau. Die haben einmal die Meisterschaft geholt, dadurch wurden sie für den Europapokal der Landesmeister qualifiziert, haben das dann gewonnen und waren im nächsten Jahr dann nochmal dabei, haben nochmal gewonnen.
Und jetzt hätte ich ganz gerne die Musik von Akte X, denn die Endspiele in den letzten 5 Jahren, also Ausgangspunkt ist der 25. Mai 1983, die letzten 5 Jahre sind die Endspiele immer 1-0 ausgegangen.
Das war eine richtige Kracher.
Das ist, oh Gott, ich wollte gerade sagen.
Aber wieso haben da nicht die Italiener gewonnen?
Aber krass.
Ja, aber der Kommentator sagt eben auch ganz natürlich am Anfang, wäre ganz cool, wenn heute mal ein paar mehr Tore fallen. Jetzt haben wir 11 Kameras im Stadion.
Das ist aber häufig das Problem, dass Finals nicht das hergeben, was man sich erhofft. Wir hatten vergangene Woche einen anderen Fall, aber den gibt es eben nicht immer. Meistens, wir erinnern uns auch an Champions League Finals,
auch
zwischen
an WMs.
Zum Beispiel, das war damals Milan gegen Juve, ein klassisches 0-0.
Boah, war das langweilig.
Oder dann gab es doch auch dieses Chelsea gegen United Spiel, was auch
in
ein Elfmeterschießen,
Moskau.
Genau.
Das war auch nicht geil. Das auch das auch Rückspiel von Liverpool gegen Milan.
Das war 2007,
glaube ich.
Genau,
das war
auch
nicht geil. Ja, das war auch nicht so geil. Ja,
genau.
Das stimmt schon.
Ja. Und auch die WM-Finals, jetzt gut, wir hatten ja auch jetzt gerade das vergangene WM-Finale, war natürlich schon gut, muss man sagen. Da sind viele Tore gefallen. Davor sind auch viele Tore gefallen bei Frankreich gegen Kroatien, das stimmt schon. Aber
oft sind so die Viertelfinal- bis Halbfinalpartien die Highlights.
Spektakulärer,
ne?
Ja, weil im Finale hast viel zu verlieren.
In den vergangenen Wochen haben wir es ja gezeigt, dass die Halbfinals der Knaller sind. Aber ich finde es viel interessanter auch, die Mannschaften, die du gerade erwähnt hast, gegen die der HSV gespielt hat, und dann hast du Aston Villa bei Juve erwähnt. Das waren ja, da war jetzt keine Mannschaft dabei, die heute, nehmen wir mal Juve raus, die heute auch nur ins Viertelfinale der Champions League käme. Ne? Ja. Real Sociedad hast du erwähnt, Dynamo Kiew oder Dynamo Moskau war es, ich weiß gerade nicht mehr.
Kiew, ja gut. Die hatten
dann noch ein griechisches Team, also das ist schon...
Also Kiew hat ja wirklich noch eine sehr lange Zeit, in der sie zumindest immer fürs Viertelfinale gut waren.
Ja, vor allem, man muss auch sagen, das ist halt wirklich extrem lange her.
Ja.
Da gibt es Vereine, die waren vor 10, 12 Jahren noch im Champions-League-Finale, wie zum Beispiel Manchester United, da würde man heute auch sagen, oh, die sind da nicht mehr, da brauchst du gar nicht 30 Jahre zurück.
Ja, du hast recht. Ja, ja. Stimmt.
Aber Manchester City war damals zum Beispiel noch nicht im Finale dabei.
Nee,
auch nicht
wahrscheinlich.
In
davon. Nee. Also in einem dieser Finals, die ich gerade aufgezählt habe, stand 1980 auch der HSV und hat dann eben gegen Nottingham Forest mit, Mario, wie hoch verloren?
1-0.
0-1. Trainer damals beim HSV noch Branko Cebic.
Ja.
Wichtiger Fakt, 1982 stand der HSV inzwischen von Ernst Happel trainiert, bereits im UEFA-Cup-Finale. Also du hast die erfolgreiche Zeit beim HSV angesprochen und man kommt da schon mal ganz gerne durcheinander, weil sie nicht nur Meisterschaften gewonnen haben, sondern auch international wirklich sehr oft sehr weit gekommen sind und eben in diesem Fall ihr nächstes Finale verloren haben, dann eben schon unter Happel.
Kurze Ausfahrt. Ob ihr aufgepasst habt,
oh oh.
Wisst ihr noch, wen Ernst Happel trainiert hat bei der WM 1978?
Die Niederlande.
Ja.
Oh, ich wusste es gerade nicht mehr.
Und hat es ohne Johan Cruyff ins Finale geschafft.
Ja, du hast gut aufgepasst. Ciao.
Ich habe mich vorbereitet.
Du bist so ein Streber.
Richtig gut.
Ja gut, das war jetzt so ein das war jetzt,
Sticker, schau mit einem
das war jetzt so eine Eigenschaft, die gleich noch erwähnt worden wäre, um den Charakter und
ich
auch
frag nachher noch mal was.
Das Erfolgs... sagen wir, den Erfolgstypen Ernst Happel vorzustellen. Also, wir sind kurz im Jahr 1982. Der HSV steht in einem internationalen Finale, UEFA-Cup-Finale, unter Ernst Happel. Also ein Jahr vor unserem heutigen Thema. Und Hamburg ist eigentlich der große Favorit, denn sie spielen gegen IFK Göteborg.
Ah.
Jetzt, also ich könnte das unendlich mit euch machen. Wer war damals bei Göteborg Trainer? Das ist jetzt auch ein Fun-Fact. Ein sehr, sehr junger schwedischer Trainer, der...
Sven-Göran Eriksson?
Ganz genau.
Im Ernst?
Ja.
Echt jetzt? Wie viele schwedische Trainer kennst du?
Sven-Göran Eriksson.
Sven-Göran und Eriksson.
So, das heißt, Ernst Happel, der ja als...
Oh, tolles Duell.
Ja, und der natürlich als Trainer-Fuchs auch mit vielen kleineren Vereinen vor allem immer wieder auch Erfolg hatte, hatte sich in diesem Finale natürlich den großen Titel gewünscht, genauso wie ganz Hamburg, aber es war am Ende dann doch eine Schmach und das sollte sich eben, deswegen hole ich hier so weit aus, gegen Turin entsprechend nicht nochmal wiederholen. Wir haben ja in der Jubiläumsfolge und eben auch in der Beckenbauer-Folge über, sagen wir mal, über die erfolgreichen Entscheidungen beim HSV gesprochen und sehr viele sind natürlich von Günter Netzer ausgegangen. Günter Netzer war ein Weltklasse-Spieler, ist zum HSV gegangen als völlig unerfahrener Manager und hatte aber vielleicht aufgrund dieser Unerfahrenheit eben Entscheidungen getroffen, die am Ende, ja, wie man so möchte, also so glückliche Entscheidungen oder ich mache mir gar nicht so viele Gedankenentscheidungen und hat entsprechend auch immer das richtige Personal bekommen, nicht nur Spieler, sondern eben auch Trainer. Und er war 5 Jahre zuvor eben installiert worden vor diesem...
Ach so lange, Spieler. Doch. Ach, genau. Okay, das hatte ich gar nicht mehr am Schirm.
Hatte eben mit Cevic den ersten Trainer geholt, 1979, der Gewinn der Meisterschaft nach 19 Jahren Pause. Das war dann quasi so der also gerade auf nationaler Ebene war das dann so der Startschuss für den HSV. Dann haben wir gesagt, Beckenbauer kam zurück an die Elbe, auch mit Beckenbauer holte der HSV nochmal die Meisterschaft 82. Und nachdem bei Branko Cevic Alkoholsucht festgestellt wurde, ist eben Ernst Happel verpflichtet worden. Das nur zur Einordnung, damit wir auch da auf der Trainerbank die Veränderungen und auch die Entwicklungen einmal uns kurz vor Augen geführt haben. Ernst Happel, was für ein Typ war er? Also man kann schon sagen, ein richtiger Grandler, Österreicher, hatte mit kleineren Vereinen in den Benelux-Ländern vor allem immer wieder großen Erfolg. Mario, du hast die WM angesprochen, 1978 mit Oranje, wo er ins Finale kam, ohne Johan Cruyff, hatte die Eigenschaft, dass er, ich sag mal so, ganz gerne mal geraucht hat. Also er war Kettenraucher.
Ja.
Ich habe gelesen, er trank seinen Kaffee mit Weinbrand und wenn er zu Hause saß, dann saß er den ganzen Tag vor der Glotze. Also das ist irgendwie so ein Bild. Ja, aber das ist ein
Bild. Jetzt hat er sich gerade gedacht, Mensch, das ist mal ein Tag.
Ja, aber das ist so ein Bild, was man jetzt irgendwie auch vom Trainer gar nicht braucht. Ne? Was macht er jetzt privat? Aber dass er dann, wir hatten das doch so schön bei, wie ist unser Genie von Leeds United?
Marcelo Bielsa.
Bielsa, dass der doch irgendwie, wie viele Fußballmagazine abgeholt
alle?
Hatte?
Ja.
Alle dieser 40 Welt.
40 oder so.
Und Erzappel hat einfach den ganzen Tag ferngeschaut.
Alle Fußballsendungen.
Das ist es nämlich.
Ja. Wahrscheinlich, ja. Oder Videos von Gegner. Es wurde ihm nachgesagt, dass er trotz dieser sehr, ja, sagen wir sehr ernsten und so dieser Null-Bock-Haltung, also er hat auch wirklich nur dann gesprochen, wenn er musste und dann auch sehr wenig, soll er einen
hätte
sehr
heute keinen Podcast wahrscheinlich, ne?
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, den bräuchten wir als Gast nicht einladen, damit es eine kurze Folge. Aber er hat da...
Naja, du, das haben wir bei manchen trotzdem auch schon gemacht.
Keine Namen.
Keine Namen, nee, aber...
Ja, wenn 3 nachfragen, kommt irgendwann mal was raus. Aber er hatte einen sehr guten Zugang zu seinen Spielern. Zitat Günter Netzer, der erste menschliche Schleifer, den ich in meinem Leben getroffen habe.
Oh. Dann kam Quelix um die Ecke.
Ja, stimmt. Und der hat gelernt vom Besten.
Aber hallo.
Ja.
Ach, witzig. Ja, okay, interessant.
Aber das Ausschlaggebende unter Ernst Happel war, der HSV hat nicht wie viele andere Bundesligisten Manndeckung gespielt, sondern Raumdeckung und vor allem ein sehr aggressives Pressing an den Tag gelegt.
Immerhin überhaupt eine Deckung.
Immerhin überhaupt eine Deckung. Aber das hat ihnen schon in der Bundesliga einen großen Erfolg beschert und das war dann am Ende auch das Erfolgsrezept gegen Juve. Und man muss auch bei Happel sagen, das war eben auch so ein Taktikfuchs, der hatte auch zuvor schon gegen andere italienische Mannschaften gewonnen.
Aber das ist schon eine ganz lustige Geschichte, gell? Weil früher gab es immer Manndeckung, dann kam irgendjemand, so eine Art Guardiola, auf die Idee von damals wahrscheinlich zu sagen, komm, wir machen jetzt mal Raumdeckung. Auf einmal ist das der größte Trend überhaupt, State of the Art. Dann heißt, wir spielen immer Dreierkette. Plötzlich kam einer auf die Idee, jetzt spielen wir eine Viererkette und jetzt sind wir wieder so weit, dass es eigentlich heißt, wir spielen eine Dreierkette, weil wenn wir den Ball nicht haben, dann sind wir 5 hinten, wenn wir ihn haben, dann sind wir nur noch 3 hinten. Und ihr könnt die Uhr stellen, in 4 Jahren spielt jeder wieder Viererkette.
Ja, das, ja. Ganz oft sind es ja WMs oder EMs, die quasi diesen Trend bringen. Ich weiß noch ganz genau, das war bei der Europameisterschaft 2008, müsste das gewesen sein. dass Deutschland dann auf einmal mit Hitzlsperger und ich glaube Rolfes oder so im Zentrum gespielt hat. Und dann hieß es so, oh, das ist jetzt ja eine Doppel-6 oder eine Doppel-8 oder so. Das ist jetzt ja was ganz Revolutionäres.
Die war jahrelang auch die absolut beste Aufstellung, die es überhaupt gibt. Ich bin heute noch ein Fan davon, aber inzwischen...
Rolfes und Hitzlsperger.
Ja, genau. Dann wäre es noch besser.
Ja. 4-2-3-1.
Haben die damals 83 auch schon gespielt auf
der Doppel-6? Ja, man weiß es nicht. Nein, aber ich finde das total interessant, genau wie du sagst, dass es dann so heißt, ja, der Happel ist ein Fuchs, weil der macht X oder Y.
Ja, genau, aber das hat ja scheinbar so einen Fuchs gebraucht. Es braucht immer einen, wir haben über Cruyff schon oft geredet, wir haben über Guardiola schon oft geredet, es braucht immer einen Vorreiter und dann kommen die anderen drauf. Aber ganz, ganz früher gab es natürlich auch eine Aufstellung, die hat ausgeschaut wie eine verkehrte Pyramide. Da war hinten einer, dann zwei und vorne aber fünf.
Ja, ja, genau.
Und irgendwann hat man halt das Ding umgedreht, sodass
vor
hinten
allem,
vier oder fünf stehen.
Wenn es nonverbal funktioniert, mit viel Geschmack im Kaffee. Ne? Also.
Gut, das war ein kleiner Ausflug, aber jetzt geht's weiter.
Genau, und der Ausflug ist jetzt auch vorüber, falls Leute jetzt zu Hause die ganze Zeit hier auf die 15 Sekunden plus gedrückt haben. Wann geht's denn endlich mal ins Spiel? Jetzt gehen wir mal zumindest
also für die
Aufstellung.
Also für die, jetzt auf 15 Sekunden plus gedrückt haben, erzähle ich es jetzt alles nochmal.
Stell dir das mal vor.
Das war uns wichtig.
Aber es gab ja auch nur ein Tor. Insofern, wir kommen ja hier auch auf Sendezeit. Ne? Also wir wollen natürlich auch erstmal alles uns in Ruhe anschauen. Also, Aufstellung Juventus Turin. Wir sprechen hier vom haushohen Favoriten. Warum ist das so? Juve hatte 6 Weltmeister in der Startelf.
6.
6. Die im WM-Finale 82.
Ja.
Wen im Finale? Na, Jungs, wisst ihr doch?
Deutschland.
Richtig.
Das war ein richtig fieses Finale. Da haben sie Deutschland ganz schön hergespielt.
Ja.
Krass. 6 und Weltmeister ist eine Ansage. Ja. Ich meine, du gehst ja jetzt hoffentlich auch gleich in die HSV-Mannschaft.
Ja, aber jetzt gehen wir erstmal die Weltmeister durch.
Also, okay.
Also wir haben im Tor Dino Zoff.
Kenn ich.
So. Der ist natürlich ein ganz guter gewesen. Mhm. Dann haben wir Claudio Gentile.
Wie heute noch. Dino Zoff war immer schon der älteste Torwart.
Ja, Claudio Gentile, Spitzname der Schlechter. Ich würde mal sagen, bestimmt, weil er beim Frühstück so gerne Mortadella gegessen hat.
Mein Spitzname war der Schlechte. Das war was anderes, glaube ich.
Also er war dafür bekannt, dass er seinen Gegenspielern gerne mal die Füße abgeschraubt hat.
Eieiei. Ei, ei.
Dann haben wir Gaetano Scirea, der an dem Tag seinen 30. Geburtstag gefeiert hat. Der war der Libero.
Happy Birthday.
So, also ihr merkt schon, die Abwehr traditionell bei Vollwehr, Italien hatte sich aus den Leistungsträgern zusammengesetzt. Antonio Cabrini, Mario kommt aus dem Lachen nicht mehr raus. Ja,
was hat der denn für die Position gespielt?
Cabrini?
Der war
einer, auch mehr so defensiv, glaube ich.
Der wurde der Playboy genannt. Und
was haben die denn alle für Spitznamen?
Ja, ne? Aber war einer der besten,
ganz defensiver Typ.
War einer der besten Außenverteidiger der Welt. Ja. Naheliegend, wenn er auch Weltmeister geworden ist, aber kann man natürlich nochmal erwähnen. Marco Tardelli im Mittelfeld.
Kenn ich.
Und dann vorne Paolo Rossi, der WM-Torschützenkönig.
War das nicht der, der so gejubelt hat nach seinem Tor gegen Deutschland? Es gibt doch, ich habe von diesem WM-Finale nur einen Jubel im Gedächtnis. Und das ist, ich glaube, es ist Rossi, der so den Kopf schüttelt und so die Hände dabei. Ich sehe hier ganz komisch aus. Egal, rede weiter. Rossi, ja.
Und dann hatten wir noch zwei ausländische Profis, die eigentlich auch so mit die auffälligsten auch bis dahin waren. Einmal der polnische Superstar, den Namen möchte ich jetzt nicht aussprechen, weil es ist auf jeden Fall... Also ein Endgegner.
Was von beiden ist schwer? Der Vorname oder der Nachname?
Der Nachname ist einfach. Boniek war der Nachname.
Zeig mal, ich komme mal rum. Ich habe ja so ein bisschen...
Während du da rumläufst,
dreh mal rum.
Kann ich dir sagen...
Wo sind wir denn? Zbigniew?
Zbigniew, okay.
Würde ich jetzt mal behaupten.
Boniek und der andere ist ja einfach. Michel Platini, der damals der überragende Spieler in Europa gewesen ist.
Jetzt kann ich zwischendurch kurz sagen, dass Rossi das 1-0 geschossen hat in diesem besagten Finale, Olli.
Ja, ne?
Mhm, Tardelli das 2-0, Alto Belli das 3-0.
Alto Belli.
Ja, und Breitner das 3-1.
Ja, das klingt wie so eine Steigerung, oder? Rossi, Tardelli, Alto Belli.
Breitner.
Okay. Aber krass, Platini, ja, der ja wirklich mit den Franzosen damals auch, also wir haben ja die Legendenfolge Platini gemacht, der ja die französische Nationalmannschaft in den 80ern aus dem Nichts quasi wieder nach oben geführt hat und dass der parallel auch im Verein ja wahrscheinlich irgendwie die Hauptrolle gespielt hat in Europa. Ja, toller Spieler. Schade, dass er sich selber sein Erbe durch sein Funktionärstum so kaputt gemacht hat.
Es war so, dass Juve auch entsprechend Druck hatte, nicht nur, weil sie eben diesen Kader voll mit Weltmeistern und Superstars hatten, sondern weil sie eben auch Platini und Boniek im Vorfeld auch eingekauft hatten, damals für sehr, sehr viel Geld, also mehrere Millionen. Und trotzdem hatte das Team von Giovanni Trapattoni, der war damals der Trainer, den wir dann auch später vor allem beim FC Hollywood lieben gelernt haben, die Meisterschaft verpasst, ist nur Vizemeister geworden und deshalb hieß es für Trapattoni und Juve, jetzt muss... zumindest, was heißt zumindest, aber der internationale Titel muss her. Hauptsache am Ende steht irgendwas in der Vitrine und nicht Flasche leer, ne? Im Fall Trapattoni. Das die Aufstellung von Juve, das die Ausgangslage von Juve. Jetzt schauen wir auf den HSV. Die italienischen Zeitungen hatten vor allem Angst vor Horst Rubisch. Klar, da war natürlich auch ein Kavenzmann, hatte einfach auch durch sein Kopfballspiel gegen die ganzen italienischen Brecher auch einen, ich will jetzt nicht sagen Vorteil, aber er war wahrscheinlich ebenbürtig, um da mithalten zu können. Im Tor Uli Stein.
Also ich glaube, aus der Truppe, so, ich glaube, 6 bis 7 würden wir, glaube ich, hätten wir, glaube ich, auch so jetzt hinbekommen, oder? Also so ein paar, das sind ja die, ist ja eigentlich die Jahrhundertelf HSV.
So ist es, also Vorstopper HSV.
Was?
Der Vorstopper, die Legende in der Abwehr beim HSV. Also 2 eigentlich, die man jetzt nennen kann.
Also Manni Kals als Außenverteidiger.
Genau, Manni Kals und Dietmar Jakobs.
Okay, ja.
So, dann haben wir Holger Hieronymus. Mhm. Der war so Bindeglied zwischen Abwehr und Mittelfeld. Flankengott Manni Kals haben wir angesprochen. Bernd Wehmeier aufgrund seiner Laufstärke. Einer der besten linken Außenverteidiger der Bundesliga und auch nach seiner Karriere beim HSV in verschiedenen Positionen
übrigens
tätig.
Fummel genannt. Fummel Wehmeier, weil er so gut dribbeln konnte.
Ja, weil aber auch, glaube ich, Horst Rubisch irgendwann mal im Training zu ihm gesagt hat, dass er nicht so viel fummeln soll.
Und ja, daher, aber Fummel Wehmeier ist, klingt irgendwie gut, finde ich.
Dann haben wir, das ist eigentlich mein Lieblingsmannschaftsbereich, also im Mittelfeld haben wir das Gehirn, Felix Magath.
Ja.
Dann kommt für mich einfach dann kommt für mich wirklich die Frisur der Bundesliga-Geschichte. Das kann nur Wolfgang Rolf sein.
Ja, finde ich auch geil, dass er beim HSV wirklich so eine große Rolle als Spieler gespielt hat.
Kam, glaube ich, von Düsseldorf.
War und auch später so eine, dann bei Werder als Co-Trainer noch so eine große Rolle.
War eben auch so eine Netzer-Entscheidung, also den irgendwie einzukaufen. Und der hat sich dann eben unter Ernst Happel auch als total akribischer Arbeiter entwickelt und war in dieser Mannschaft nicht wegzudenken. Dann die beiden Jürgens im Mittelfeld, also Jürgen Groh rechts und Jürgen Milewski auf der linken Seite. Er läuft wie eine Maschine, sein Instinkt ist hervorragend und frech ist er auch.
Wer hat das gesagt?
Ernst Happel über seinen linken Außenbahnspieler.
Klingt aber ganz gut.
Vorne Horst Rubisch, über den müssen wir, glaube ich, hier keine Worte verlieren. Wir hatten ihn ja auch schon zu Gast bei Nachholspiel. Neben ihm im Angriff der Däne Lars Bastrup, Mr. Europapokal genannt, weil er für die wichtigen Tore sorgte. Unter anderem alle 3 im Viertelfinal-Hinspiel gegen Dynamo Kiew.
Boah.
Ja. Seine Finalgeschichte ist eigentlich eine ganz eigene, werden wir heute auch jetzt nicht vertiefen. Aber er hat sich gegen Turin einen Kieferbruch zugezogen.
Gegen hier musste, gegen die Jungs da hinten oder was?
Ja, wahrscheinlich. Musste ausgewechselt werden. Dann haben wir da aber noch einen sehr, sehr prominenten Spieler, auch was den gesamten deutschen Fußball angeht, der nicht dabei war. Jimmy Hartwig. Der hatte sich eine gelbe Karte im letzten Spiel gegen Real Sociedad San Sebastian eingefangen und musste gesperrt zu Hause bleiben und schaute aber das Finale im ZDF-Studio gemeinsam mit Harry Valerien.
Wie geil, oder? Dass das damals so ging. Wie geil.
Und insgesamt 18,7 Millionen Menschen vor den deutschen Fernsehgeräten.
Ja. 18,7?
Ja.
Extrem
Wahnsinn.
Extrem viel, vor allem für damals.
Ja.
Das ist dann natürlich in den vergangenen Jahren immer mehr geworden, wobei jetzt ist, glaube ich, wieder eher die
Kurve
nach unten.
Ja, aber wie cool auch Jimmy Hartwig da dabei zu haben, der ja wirklich, also A, ein begnadeter Fußballer war, begnadeter Techniker war, vielleicht nicht immer alles aus seinem Talent rausgeholt hat, aber den dann vielleicht sogar als eine Art Co-Kommentator oder Experten, Analysten dabei zu haben, der ja die Mannschaft so gut kennt wie wahrscheinlich kein anderer Fußballexperte zu der Zeit. Das ist, glaube ich, echt cool. Also das fehlt mir heute ganz oft, wenn jetzt die Bayern irgendwie in der Champions League spielen. Wie cool wäre das, wenn jetzt, was weiß ich, Thomas Müller verletzt wäre und dann aber als Experte dabei wäre.
Ja.
Also das ist natürlich nicht, oder nicht natürlich, das ist leider wahrscheinlich nicht erlaubt, weil er ja interner ausplaudern könnte oder. Aber ich fände das total geil, weil du dann einen viel besseren Einblick hättest.
Jimmy Hartwig sagt, Müller spielt immer. Er hat keine Zeit für sowas.
Jimmy Hartwig sagt über seinen Foul eben gegen San Sebastian, es war ein Allerweltsfoul. Also muss man am Ende auch nicht pfeifen. Aber Hartwig stand natürlich auch für Leidenschaft, für jemand, der auch echt gearbeitet hat und einfach ein dynamischer Typ gewesen ist. Insofern war das auch nicht so einfach, den jetzt im Finale zu ersetzen.
Darf ich jetzt schon eine kleine Jimmy Hartwig-Anekdote
immer, bitte.
Zum HSV?
Ich kann mir
währenddessen
noch ein Glas Wasser einschenken.
Ja, da ist das Glas Wasser, genau. Schenk dir mal ein.
Zauberei.
Denn ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder mal bei Sky mit Jimmy Hartwig zusammenarbeiten dürfen. Und Ich habe ihn dann irgendwann gefragt, als Felix Magath vor einem knappen Jahr der Retter wurde bei Hertha BSC, als der dort unter Vertrag genommen wurde, dass der doch die Hertha dann durch die Relegation ziehen soll und ausgerechnet gegen den HSV retten soll, haben wir so ein bisschen hin und her geflaxt und ich habe ihn dann so ein bisschen nach Felix Magath gefragt und er meinte, auf der einen Seite hat er das Quälen, das Schleifen von Ernst Happel gelernt, aber auf der anderen Seite meinte er, dass er selten einen lauffauleren Spieler gesehen oder gekannt hat, so wie Felix Magath. Und dann meinte ich immer, wie hat der denn so geschafft? Also gerade bei so einem strengen Trainer, bei so einem strengen Lehrmeister wie Ernst Happel, wie hat denn Felix Magath das geschafft, sich so da durchzumogeln? Was glaubt ihr, was seine Antwort war? Natürlich bin ich jeden Meter für Felix Magath
gemacht. Ja.
Und da guckten wir uns nur alle an und da war das Gelächter natürlich groß. Jimmy Hartwig, heute übrigens Theaterschauspieler. Also wer mal die Chance hat, Jimmy Hartwig in einem Theaterstück zu sehen, ich habe das schon einmal gesehen, es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Also
wo wird das aufgeführt?
Im Theater.
So, danke.
Ich habe ihn in Österreich gesehen, aber...
ich glaube, du wolltest wissen, in welcher Stadt, oder?
Ja, eigentlich schon, aber ist auch okay. Die Antwort hat mir auch schon weitergeholfen. Ja,
wohnt mittlerweile übrigens am Ammersee, nicht so weit weg von uns hier.
Schön da, ja.
Also Grüße an...
Aber ich finde es witzig, dass so diese ganzen Legenden von damals das auch immer so weiter delegieren. Also Felix Magath sitzt im Audi Sport, wie hieß es damals, Audi Sport 1 Talk oder... Ja. Audi Star Talk.
Audi
so.
Star Talk, ja.
Und wird auf Beckenbauer angesprochen und sagt ja. Dann auch, ja, der war mal so faul und da bin ich immer für den mitgelaufen.
Aber das ist das Äquivalent dazu, zu dem, wenn du jetzt in die Teeküche gehst in deinem Unternehmen und sagst, oh, ist das heute wieder anstrengend.
Ja, genau.
Und alles, ja, und bei mir eher.
Ja, ja.
Das ist so das Äquivalent dazu.
Ja, ja.
Das war der am meisten gelaufen ist.
Wer ja für schöne Beobachtungen, schöne Formulierungen bekannt ist, in der Fußballkultur, ist die Elf Freunde und die hat das sehr ungleiche Duell HSV gegen Juventus Turin aus der modischen Perspektive mal beschrieben. Und zwar schreiben sie, bei der Platzbegehung vor dem Spiel sieht man eben Felix Magath auf der einen Seite in Trainingsanzug und Turnschuhen, auf der anderen Seite sein Turiner Pendant, Platini, in Lederslippern und Designanzug.
So ist das häufig. Wenn
ich bin eher Team Magath, würde ich sagen. Also heutzutage, läuft ja auch jeder irgendwie in Trainingsanzug rum, aber gut.
Ja, ich glaube, das ist ja auch heute noch so, oder? Dass italienische Clubs manchmal...
Ja. Also die italienische Nationalmannschaft hatte gerade bei der Europameisterschaft, die sie dann gewonnen haben, aber ja. Maßgeschneiderte Sachen.
Ja, klar, dann. Armani und Co.
Ja, und ich glaube, dass inzwischen von einem der beiden Mailänder Vereine oder sogar beide, da gibt es eine Kooperation, glaube ich, der eine Mannschaft mit Montclair und die andere mit Off-White oder so.
Kommen wir jetzt... Von den Lederslippern zum Lederball. Also es geht endlich los.
Damals war der Ball noch aus Leder.
Pfeifen wir das Europapokalfinale der Landesmeister jetzt an. HSV gegen Juventus Turin. Der HSV hat Anstoß und muss gegen den Wind erstmal spielen. Also da kam sehr viel vom Meer so rein, ne? So wie dein Kühlschrank hier im
Stadion. Ja, klar.
Erste Chance.
Ich hoffe, es kam ein bisschen wärmere Luft rein.
Erste Chance. Für die alte Dame, Roberto Bettega. Klasse Parade von Uli Stein. Also der war wirklich, ab der ersten Minute war der voll on fire. Dann hat mich das so ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir die erste Halbzeit angeschaut bei YouTube. Es wurde nur eine Wiederholung eingespielt.
Nein!
Ja, das war...
7 Kameras ausgefallen von den 11.
Oder doch nicht angemacht. Weißt du?
Ja, genau.
So wie beim ersten Bundesliga-Tor. Dann muss man nochmal sagen, hat Turin dem HSV einfach sehr, sehr viel Platz gelassen. Zu viel Platz gelassen in der 8. Minute.
Dann der Groh, der den Ball übernimmt, halt den Versuch zu Magath. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Mario, hast du das Tor vor Augen?
Ehrlich gesagt gerade.
Hans, beschreib mal
gar
ein bisschen.
Nicht.
Also erstmal nennen wir den Namen des Kollegen, das ist Kurt Emmerich, der dieses Finale einfach über die Radioreportage unfassbar mit Leben füllt und auch diesen Unterschied oder das Besondere wundervoll herausstreicht, dass also der HSV da gerade an einer Sensation arbeitet. Bevor wir jetzt das Tor aus unserer Perspektive, sprich aus meiner, beschreiben, wollen wir nochmal jemanden hören, der schon sehr, sehr viele HSV-Tore gesehen hat. Lotto King Karl, damals natürlich nicht im Stadion, aber wenn er sich das Tor heute anschaut, findet er diese wunderbare Beschreibung.
Ja, schön ist hier, man sieht also im Vorwege, dass Manikals rechts seine Bahn zieht in der ihm eigenen Geschwindigkeit der Wanderdüne. Dann mit Joshi Groh fast kollidiert, ihn glaube ich nur anpöbelt. Der spielt Felix Magath an, weil irgendwie kein Italiener das ernst nimmt, was der HSV macht. Das war glaube ich in der 7. Minute. Und es war wirklich so, dass wir damals vom Fernseher saßen und es nicht glauben konnten.
Ich finde, Lotto King Kai sollte Spiele kommentieren.
Ja.
Das ist sehr unterhaltsam.
In der ihm eigenen Geschwindigkeit.
Ja, vor allem ihn anpöbelt. Ey, ja. Spiel mal ab jetzt.
Aber ich habe sofort irgendwie vor Augen. Also ich, das ist doch geil. Wenn der NDR nochmal in der Radiokonferenz Samstagnachmittag nochmal einen Ausfall hat, würde ich sagen, da kann Lotto King Kai nochmal aushelfen.
Und Lotto King Kai spricht von der 7. Minute. Es gibt Berichte, die sprechen von der 8. Es gibt auch Leute, die sagen, es war die 9. Minute. Es war auf jeden Fall ein Tor, was die Zeit eigentlich für einen Moment hat stillstehen lassen. Mhm. Weil wir wollen uns jetzt mal diesen Schuss einmal kurz vor Augen führen. Also der HSV hatte tags zuvor aus der Distanz versucht oder trainiert Schüsse
auf dem Golfplatz.
Nee, das war dann schon auf dem Platz, auf dem sie auch gespielt haben. Also man hat Distanzschüsse geübt, aber eher so nach dem Prinzip voll drauf, ne? So, also den Hammer rausholen. Was Magath da jetzt aber macht, so auf Höhe Strafraumkante, in die lange Ecke, ist eher ein Heber, aber es ist dann eher so ein Heberhammer, so habe ich das jetzt mal getauft, weil du merkst schon, dass da viel Wumms dahinter ist, aber es ist ein unfassbar, also technisch hochwertiger Schuss.
Und genau deswegen, weil du es jetzt gerade auch so beschreibst, wollte ich nämlich auch von Mario wissen, ob er das vor Augen hat, weil ich hätte das jetzt nicht anders auch beschreiben können, weil das war wirklich eine Mischung aus, also so Vollspann, Lupfer, ins lange Eck, in einer Situation, in einer Slow-Mo sieht sogar so ein bisschen aus, als wenn der Torwart eigentlich den hätte haben können. Mhm. Also irgendwie so ein ganz krummes Ding. Der sieht eigentlich fast aus, als wenn er abgefälscht wäre, aber geht natürlich nicht. Aber er sieht so ein bisschen so aus, so geht teilweise in Richtung Bogenlampe, also ganz skurriles Tor.
Also wenn damals irgendwer im Tor gestanden hätte, der vielleicht nicht so groß ist, dann hätte man sagen können, ja, fehlen da vielleicht ein paar Zentimeter, aber Dino Zoff war ja auch ein großer Typ. Und es gibt ein wirklich sehr schönes Foto, wie ich auch finde, ein Foto der Fußballgeschichte, wie einfach dieser Weltmeistertorhüter Dino Zoff diesem Ball hinterher schaut. So, und der fliegt. Also das ist auch ein Tor, was, es ist zwar in der Slow-Mo, ich glaube, da haben sie da mal 3 eingespielt.
Ich schaue es gerade an jetzt, damit ich endlich auch mal weiß, was Sache ist.
Ja, und?
Ja, ein Heberhammer.
Ja. Der Heberhammer, ja.
Sehr gut.
Es war auf jeden Fall sein zweites Tor im laufenden Wettbewerb, aber es war vielleicht das wichtigste Tor seiner Karriere. So viel kann man am Ende festhalten. Also Juve geschockt. Juve spielt in der Folge zu kompliziert, zu viel klein-klein. Das entscheidende Erfolgskonzept ist eigentlich, dass sie Platini aus dem Spiel nehmen. Das war im Vorfeld, also die Italiener hatten Angst vor Rubrech. Der HSV hatte vor allem Platini auf dem Zettel. Happel, haben wir gelernt, war für Raumdeckung bekannt. Beim Franzosen hat er aber eine Ausnahme gemacht und hat dem schon Kettenhunde an die Seite gelegt. Also eine Mischung aus Hieronymus und Rolf, die Platini einfach immer wieder auch die Laune am Spiel verdorben haben. Es gibt das schöne Zitat von ihm: Ich wäre am liebsten nach 60 Minuten vom Platz gegangen.
Und vor allem ist das ja nur 0-1. Ne? Ja. Also wenn man das nach einem 0-6 oder so sagt, okay, aber ja, im Endeffekt, früher hat man das irgendwie selbst in der Kreisliga so nach dem Motto, hier, das ist der Zehner von denen, dem nimmst du jetzt richtig die Lust am Spielen.
Wenn der duschen geht, dann gehst du mit.
Ja, aber dass das wirklich so funktioniert hat damals, ist ja wirklich genial. Einerseits im Raum, andererseits auf den Füßen stehen. Clever.
Ich finde, es ist immer irritierend, kann ich jetzt sagen, nachdem ich es gerade gesehen habe, das Tor, wenn man den HSV in roten Trikots...
Weil sie ja die Rothosen sind.
Naja, ne? Klar, aber irgendwie hat man nie das Gefühl, dass die auch rote Trikots anhaben, weil das ist... Juve in Schwarz-Weiß, wie immer. Mhm. Und dann eine komplett rote Mannschaft in einem Europapokalfinale. Wer kann das sein?
Nottingham.
Ja, zum Beispiel. Ja.
Also wir hatten einerseits zumindest situativ auch Manndeckung bei Platini. Mhm. Wir hatten natürlich ein geniales Tor. Und wir hatten im Tor vom Hamburger SV den Typen Uli Stein. Der hatte im Vorfeld großspurig behauptet, Männer, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich krieg keinen rein. Ihr müsst nur ein Tor schießen. So. Und das hat natürlich Felix Magath gesagt, getan, ne? Schon in der 8. Minute. Das heißt, Uli Stein hatte ab der 8. Minute einen langen Arbeitstag.
Bei einer Bringschuld so ein bisschen.
Er hätte ja auch später treffen können, ne?
Ja.
So. Aber das hat er wirklich mit Bravour gemeistert und hat wirklich sehr, sehr viele Szenen und Chancen der Italiener entschärft. Also gerade Uli Stein, finde ich, sollte sich nochmal beim ZDF beschweren, dass es oft nur eine Slow-Mo gab. Also der, glaube ich,
war ja so oft gefordert. Und
es gab schon Szenen, also gerade auch vor dem Treffer, habe ich ja eben schon erzählt, hat er wirklich schon toll gehalten. Und Uli Stein ist ja für seine Körpersprache bekannt gewesen, auch für dieses typisch Torwart-bekloppte, das ist jetzt ein Neologismus, aber diese sehr bekloppte Art, auch wie seine Gegenspieler zu pushen und sich selber auch zu pushen. Und ich meine, wenn du mit so einer Ansage in so ein Spiel gehst, in ein Finale, das aus heutiger Sicht Champions-League-Finale,
ja,
dann musst du schon sehr von dir überzeugt sein. Aber dann auch abzuliefern, ist dann nochmal eine ganz andere Frage.
Aber schon auch verrückt, ne? Da haben sie Angst vor Rubisch, auch nachvollziehbar. Wir hatten, du hast es ja gesagt, im vergangenen Jahr hatten wir Horst Rubisch ja hier bei uns zu Gast, als wir über die EM 1980 gesprochen haben, wo er im Finale zwei Buden gemacht hat. Ich glaube, mindestens eine auch per Kopf, wenn nicht sogar beide. Und das Tor fällt aus der Distanz.
Ja.
Ne? Weil denen haben, wahrscheinlich standen die ihm auch auf den Füßen. Und aber dadurch hat er ja, das sieht man ja immer wieder mit Lewandowski bei den Bayern noch und Haaland in Dortmund auch und jetzt bei beiden ja bei ihren neuen Vereinen, dass diese Top-Stürmer dann halt auch immer jemanden binden. Ja. Der muss gar nicht das Tor schießen, der macht ja den unsichtbaren Assist dadurch, dass er mindestens einen Gegenspieler mitzieht und dadurch die nachrückenden Mittelfeldspieler einfach mehr Platz haben.
Ja.
Dadurch hatte Magath natürlich auch, wie der Kollege, wie hieß er, Emmerich, ja auch gesagt hat, er sollte jetzt mal schießen, denn er hat Platz. Wenn da nicht Rubesch im Sturm gestanden hätte, dann wären sie vielleicht auch früher auf Magath draufgegangen.
Danke, dass du Emmerich erwähnst.
Einer ist ja draufgegangen, habe ich jetzt hier gerade gesehen, und dann hat Magath so eine Art Schuss angetäuscht. Und der Kerl ist so in die Luft gesprungen, der ist bis heute noch nicht wieder gelandet.
Ach so,
okay. Aber Magath ist einfach vorbeigelaufen und hat dann erst geschossen.
Ach, okay, siehst
weil
du, das
als
Magath
den Ball bekommen hat, war es so knapp, schätze ich jetzt mal, 30 Meter vor dem Tor. Und da hat er natürlich noch nicht geschossen, weil du hast ja vorhin gesagt, das war dann das linke 16er Eck und er schießt ja auch mit links, aber rechts oben ins Eck,
ja,
also einmal diagonal drüber. Und der Kollege hier,
deswegen ist der Ball ja auch so lang
unterwegs. Ich kann es nicht genau erkennen, wer das war, weil das echt wahnsinnig verpixelt ist, aber der springt da einfach hoch wie auf dem Trampolin.
Also der alte Trick, angetäuscht, hochgesprungen,
ja, genau,
vorbeigegangen.
Ja, ja.
Ja gut, wer gewinnt, hat recht, ne?
Ja. Also. Kommen wir vom einen High-Performer zum anderen. Du hast eben schon Emmerich angesprochen, denn der hatte nach 90 Minuten dann auch endlich Feierabend.
Und der HSV ist Europapokalsieger 1983. Glückwunsch der Hamburger Mannschaft durch ein Tor von Felix Magath.
Ja, so klingt Geschichte. Es gab natürlich dann eine große Willkommensparty am Flughafen Fuhlsbüttel, da wo auch Jahre zuvor schon Franz Beckenbauer empfangen wurde. Und wir haben über Jimmy Hartwig gesprochen, der ganz alleine, ja nicht ganz alleine, aber er musste ja vom Fernseher sitzen und sich das Ganze anschauen.
18,7 Millionen Menschen.
Und es gibt die Geschichte, dass Jimmy Hartwig wohl einer der ersten gewesen sein soll, der die Gangway gestimmt hat, um dann eben auch Horst Rubesch, den Kapitän, und den Pokal zu umarmen. Ich frage mich, wollte er lieber zum Kapitän oder lieber zum Pokal? Also
ich musste gerade als allererstes an den Frankfurter Oberbürgermeister,
oh, ja,
der auch sofort hingestürmt ist.
Ja. Ja. Der hört uns jetzt gerade und sagt sich, ganz genau, die
ganz genau, das war mein Vorbild, Jimmy Hartwig war.
Jimmy Hartwig ist Hesse, also von daher, ja, ne, also das ist das Vorbild.
Genau. Man muss ein bisschen Mitleid haben mit dem HSV, weil wer jetzt erwartet, dass danach die Reeperbahn abgerissen wurde, man musste sich noch ein bisschen zurücknehmen, weil die Meisterschaft war noch zu spielen und standen noch zwei Spiele aus in der Bundesliga. Bremen hatte der HSV im Nacken und dann war
der HSV Tabellenführer.
Genau, und dann war es so, dass sie nach diesem Spiel sich irgendwo, also da wird sicherlich das ein oder andere Bierchen auch getrunken worden sein, aber man hat dann am Ende auch die Nerven behalten und hat dann beide Spiele noch gewonnen und entsprechend hatte man am Ende das Double.
Krass.
Ja.
Wir haben ich habe neulich nochmal, Mario, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, das war die Werder Bremen 2004 Double-Folge, habe ich nochmal so reingehört und da hast du noch erzählt, wie schwer das ist und auch immer war im Laufe der 50, 60 Jahre Bundesliga das Double zu gewinnen. Und das ist schon krass, dass der HSV das geschafft hat, eben nicht das Double, wie Dortmund das ja auch schon einmal geschafft hat, aus Meisterschaft und Pokal, sondern aus Meisterschaft und Europapokal der Landesmeister.
Ja.
Das ist schon krass.
Sechsmal deutscher Meister, also vor allem in dieser Zeit, so rund um die Ende der 70er, Anfang der 80er, alleine drei Meisterschaften. Das erste und letzte Mal eben den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Von dem Titel sind sie gerade meilenweit entfernt.
Ja gut.
Ja, aber das muss man
viele
natürlich...
andere deutsche Mannschaften.
Ja, nur muss natürlich beim HSV aufgrund der Historien, aufgrund der vielen Spielerpersönlichkeiten, die dort auch den Verein geprägt haben, ist es jetzt auch gar nicht mit einem, also auch gar nicht mit einem, ja, mit quasi jetzt auch gar nicht böse gemeint, aber man muss immer wieder erwähnen, dass dieser Verein einfach ein absolutes Mammut ist, was diese Erfolgsgeschichte.
Ein Dino sozusagen. Ein
ja,
Dino,
ich wollte gerade sagen, mit Mammut aufpassen, weil Mammuts sind ausgestorben.
Ja, Dinos zum Glück nicht.
Aber kommen wir vom einen Dino zum anderen, nämlich Dino Zoff.
Das war eine super Überleitung, aber lass mich kurz was sagen zum Triple. Zum
aber lass uns die, wir merken uns die, lieber genau. Gut.
Die kannst du nachher wieder sagen. Mal.
Weißt na, du, wieder 15 Sekunden zurückspulen.
Ich habe mir natürlich jetzt gedacht, okay, wenn du schon das Double holst, was ist im DFB-Pokal passiert?
Erzähl.
Gegen Hertha sind sie ausgeschieden im Achtelfinale.
Ach schade.
Das ist schon mal passiert. Ja, Grüße gehen raus an Lukas Vogel.
Das ist schon bitter. Also muss man schon sagen, da wäre echt was drin gewesen, weil im Viertelfinale hat dann die Hertha gegen Stuttgart gespielt, da hätte der HSV vielleicht auch eine gute Chance gehabt. Dann ist Hertha aber gegen Stuttgart raus und Stuttgart hat im Halbfinale wiederum gegen Köln gespielt. Auch ja. Da hätte der HSV gewinnen können, also hätten sie vielleicht ein Triple schaffen.
Überleg mal, wenn die das Triple geschafft hätten, dann wären sie auf der ganzen Welt vielleicht so bekannt gewesen wie die Dinos. Hans, apropos Dino.
Nicht die Mama, ne?
Ja. Was ist was gegeben?
Ja, nicht die Mama, nicht der Magath, denkt sich wohl Dino Zoff und hat Jahre danach auch gesagt, dass Magath wirklich der härteste Schlag seiner Karriere war.
Echt?
Weil das Tor, wir haben es jetzt hier wirklich aus allen Blickwinkeln analysiert, mit 11 Zeitlupen, zumindest verbalisierten Zeitlupen. Das ist natürlich schon für einen Torhüter wie Dino Zoff damals auch, ja, schon auch irgendwie ein krasses Ding gewesen. Ne? Vor allem, wenn du am Ende auch nur aufgrund dieses Gegentreffers das Finale verlierst.
Ja, muss man froh sein, dass es keinen Streit gab und damit zurück zu Zoff.
Ja, jetzt...
Oh Gott, oh Gott!
Ja, okay, jetzt, ich habe eigentlich noch zwei Punkte hier.
Also was ist denn? Erstens Dino, zweitens Zoff.
Ja, was glaubt ihr, ist Felix Magath beliebt bei Juventus Turin-Anhängern?
Also, ganz grundsätzlich. 100 Leute haben wir gefragt.
Ja. Ja. Bei Juventus Turin?
Ja, eher weniger.
Eher weniger, kann man schon sagen.
Also, aber er ist umso beliebter bei allen Anhängern und Anhängerinnen von den römischen Clubs und von Neapel. Denn nach dem Finale stand an ganz vielen Häuserwänden in Rom und Neapel Magath Eroe. Ja. Italienisch.
Der Held.
Der Held, genau. Und das ist bis heute so, dass er auch immer wieder, also als er auch Trainer vom VfB Stuttgart war und im Ausland Spieler hatte, dass er immer wieder darauf angesprochen
wird.
Ich
finde das witzig, wie so eine Feindschaft oder Rivalität irgendwie dann auch so anhält und auch irgendwie zusammenschweißt. Wir hatten das vor ein paar Wochen hier in der Folge über Olympique Marseille, wie Alexis Menisch erzählt hat, ne, wenn die Bayern gegen PSG im Champions-League-Finale gespielt haben einfach Olympique Marseille-Fans rote Trikots und T-Shirts angezogen, um zu zeigen, wir sind für die Bayern. Ja. Also wie skurril. Klar. Also so gegen die zu sein, statt erstmal auf sich selber zu gucken.
Klar, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
Ja, genau. Finde ich echt skurril im Sport, gerade im Fußball, wie sowas immer wieder funktioniert.
Es ist nur ein Tor gefallen. Dieses eine Tor, dieses geniale Tor von Felix Magath hat das Finale entschieden, 1983. Und trotzdem gibt es so viele Faktoren, die am Ende diesen Erfolg vom HSV ausgemacht haben. Und wir haben jetzt auch über das Tor an sich gesprochen, also über die vielen physikalischen Möglichkeiten. Und was hat er gesagt? Die Wanderdüne, Manikals. Ja. Und am Ende sagt Felix Magath, wenn sie jetzt einen Ball hätten, würde ich es ihnen nochmal sagen.
Ja, wie gesagt, wir sind ein bisschen zu jung, um den Spieler Felix Magath so in seiner Gänze mitbekommen zu haben, beziehungsweise um das auch richtig einschätzen zu können. Aber ich meine, wenn du der Torschütze, der entscheidende Torschütze im Europapokalfinale, der Landesmeister bist, wenn du das Double holst, ja, der HSV war einfach der heißeste Scheiß. Wir haben ein paar Namen schon erwähnt. Kevin Keegan war dann auch noch da und das war schon eine geile Truppe. Felix Magath ist, glaube ich, auch einfach nicht so ein großer Spielername bei den meisten Leuten im Gedächtnis, weil es zur gleichen Zeit dann eben, keine Ahnung, es gab dann noch einen Rummenigge, der da vorne rumgelaufen ist. Beckenbauers Karriere ist so ein bisschen ausgeplätschert. Es gab einfach so, der war so diese Generation dazwischen. Ja. So zwischen Beckenbauer und den 90er-Weltmeistern. Da haben wir ja in der 80-Europameisterfolge ja auch drüber geredet, so Leute wie Bernd Schuster sind auch immer irgendwie dazwischen.
Ja.
Da kam dann auch Lothar Matthäus, wurde 90 Weltmeister, da hat dann niemand mehr über Bernd Schuster gesprochen.
Felix Magath ist natürlich Menschen in unserem Alter eher als Trainer ein Begriff, das kommt noch dazu. Wenn der
ein
gar nie
sehr
Trainer,
erfolgreicher.
Ja eben, wenn der nie Trainer geworden wäre, hätte man vielleicht viel mehr noch in Erinnerung, was er als Spieler geleistet hat, aber gerade, ich glaube, ja, wenn man es damals miterlebt hat, weiß man es, aber alle Leute, die ungefähr in unserem Alter sind, kennen den halt hauptsächlich als Trainer. Und wie du sagst, Olli, der hat auch eine Menge erreicht. Und ist jetzt nicht jedes Jahr abgestiegen, sonst hätte man da auch eine andere Erinnerung.
Und vor allem, wenn wir uns den Kader oder die Startelf anschauen aus Athen, dann ist es, finde ich, speziell beim HSV auch nochmal, habe ich jetzt auch in der Recherche gemerkt, ist nochmal so eine etwas gefühlt größere Verbundenheit auch zum Verein da, auch zu den Spielern von damals, die ja dann auch in unterschiedlichen Positionen auch entweder aktiv gewesen sind oder dem Verein von außen einfach immer noch extrem irgendwo die Treue halten. Und ich meine, den Namen Holger Hieronymus, wenn du, glaube ich, jetzt durch Hamburg läufst, jeder kann dir sofort 3-4 Geschichten erzählen. Ja,
ja, Hieronymus Wehmeier war ja dann auch später.
Ja, oder, ja genau. Oder Yoshi Groh allein schon, der Spitzname Yoshi. Das ist doch irgendwie was total, total Nettes. Oder Jürgen Milewski. Das fand ich extrem, also das, jetzt auch schon auf den Lerneffekt abzubiegen, das fand ich extrem bereichernd. Also, dass jeder Spieler einfach eine Geschichte hat. Jeder Spieler hat irgendwie auch eine HSV-Vergangenheit über diesen Abend hinaus, und das hat mir auch wirklich nochmal bewusst gemacht, was das für ein Dino ist, der unbedingt in die Bundesliga gehört und auch in der Bundesliga im besten Fall auch irgendwann wieder an diese Erfolge anknüpfen sollte.
Das hat Uli Hoeneß ja immer gesagt. Hoeneß hat ja auch Ende der 90er, Anfang der 2000er immer gesagt, die einzige Mannschaft, vor der ich mich wirklich fürchte, ist der HSV. Und da habe ich damals als, was weiß ich, 14, 15, 16-Jähriger immer gedacht, ja klar, der HSV, der ist irgendwie jetzt gerade, damals war der dann so irgendwann 5., 6., 7., 8., 9. Was meint der denn so ungefähr?
Hoeneß hat das aber ganz oft auch auf den Standort bezogen, weil Hamburg so eine Stadt ist, die erstens schön ist, wo man als Spieler auch sich gut vorstellen kann zu leben, und zweitens eine enorme Fußballbegeisterung mit sich bringen kann, gerade
und
aus den
Geld.
Gründen, die wir gerade besprochen haben in den letzten
und
Minuten.
Und Geld. Ja. Es gibt, ne, also man alle reden immer von München. Hamburg hat die höchste Zahl an Einkommensmillionäre zum Beispiel.
Ja.
Da ist per se auch durch die ganzen Speditionen, Reedereien und so weiter, da hast du ja wirklich Geld. Ich glaube, diese ganzen Faktoren hat Uli Hoeneß damit reingerechnet.
Hat er auf jeden Fall, weil andererseits würde ich sonst sagen, Berlin ist mit eine der größten Metropolen in Europa überhaupt,
ja.
Hat aber als einzige Stadt, also wenn du jetzt London, Paris und so weiter anschaust, keinen gescheiten Fußballverein. Also das möchte ich gar nicht falsch verstanden wissen.
Nichts gegen Union.
Union ist super, spielt auf jeden Fall international. Hertha nicht ganz, aber es ist nicht das Niveau, was man von einem Hauptstadtverein erwarten würde, vor allem nicht von einer Stadt wie Berlin, wo über 3 Millionen Menschen leben. Da geht ja eigentlich alles. Die haben ein Riesenstadion da. Also theoretisch müsste man noch sagen, Berlin ist vom Standort her wie geschaffen dafür, einen Riesenverein auf die Beine zu stellen.
Aber genau deswegen meinte ich
der ja... Der Superverein.
Und deswegen meinte ich ja...
So wie die Super League, hat auch toll funktioniert.
Ja, genau.
Aber was ich damit eigentlich nur meinte, wenn ich damals als 14, 15, 16, 17-Jähriger schon Nachholspiel gehört hätte und diese Folge hier gehört hätte, hätte ich total verstanden, warum Uli Hoeneß das so meinte.
Und was mir auch aufgefallen ist in der Vorbereitung, also wenn du anfängst dann HSV gegen Juve zu googeln, dann wird dir...
Das 4-4?
Genau, ja. Das erstmal ausgespuckt.
Ja.
Also,
Frank Pagelsdorf als Trainer.
Frank Pagelsdorf als Trainer und auf dem Platz eben...
Niko Kovac und
Edgar
anderem.
Davids auf Seiten Turins und
unfassbares Spiel.
Zinedine Zidane, das ist allein schon eine eigene Folge wert, könnte man fast sagen. Van der Sar am Tor.
Mein Lerneffekt übrigens, Trapattoni Trainer.
Nein!
Hast du es auch?
Ja, ich habe es vorhin extra nicht gesagt. Ich war völlig überrascht, als Hans das gesagt hat. Ich dachte, wie, der kann ja nicht sein, dass der da noch gespielt
immer,
hat.
Der war immer.
Ich habe es auch ein bisschen, also ich wollte ihm eine größere Bühne bereiten. Ich habe es so ein bisschen so als Fußnote so ein bisschen.
Ja aber ich finde das einfach spektakulär, denn guckt, wenn du dir Bilder anguckst, als Matthäus, Brehme und Klinsmann in der Serie A gespielt haben, rund um 1990 rum, bei Inter Mailand, wer war Trainer? Giovanni Trapattoni.
Ja.
Wenn der AC Mailand 20 Jahre vorher was Großes gewonnen hat, wer hat da gespielt?
Ja.
Giovanni Trapattoni.
Sven Göran Eriksson.
Nein, aber ich will nur sagen, Trapattoni war immer da, wo es geknallt hat.
Ja.
Also das
deswegen
ist mein
ich war auch wirklich überrascht, weil ich wusste es einfach nicht. Wie du sagst, der war eigentlich überall, immer wenn es irgendwo was zu gewinnen gab in Italien, war Giovanni Trapattoni nicht weit entfernt. Aber ich habe es trotzdem jetzt nicht auf die Schnelle zusammengebracht, dass er da der Coach war.
Ja.
Deswegen gibt es heute für uns beide nur einen Lerneffekt.
Vielleicht sollten wir, wenn wir das Thema Legendenfolge haben, auch nochmal über Giovanni Trapattoni nachdenken.
Sehr gerne.
Weil am Ende ist natürlich Flasche leer nur ein Kapitel seiner sehr langen, erfolgreichen Karriere.
Der ist eigentlich ein ganz lustiger Typ. Der war mal Trainer am Ende seiner Karriere bei Salzburg.
Mhm.
Und nicht allzu weit entfernt von Alba, wo ich herkomme, gibt es einen Verein, SCR Altach, wo auch Ailton gespielt hat, wo jetzt Miro Klose Trainer war und dann aber nach einem halben Jahr wieder gegangen ist oder so. Und dann bin ich da zum Auswärtsspiel von Trapattoni hingefahren, ja, ja, weil Lothar Matthäus, glaube ich, sogar sein Co-Trainer war. Genau, da sind die beide gekommen. Da habe ich gedacht, ey, wenn schon mal Trapp und Lothar Matthäus nach Altach kommen, dann darf ich nicht fehlen. Dann bin ich da hingefahren und da habe ich mit beiden nach dem Spiel mich unterhalten und Fotos gemacht.
Ach, wie.
Und Trapattoni war ein wahnsinnig netter Kerl und ich habe leider das Foto nicht mehr. Ich bin ganz sicher, dass es auf irgendeinem alten Handy, gab es das überhaupt, keine Ahnung, auf irgendeiner alten Digitalkamera ist. Aber wie er bei diesem Foto posiert, wie der wirklich der allergrößte Italiener beim Armani-Shooting gerade steht, mit einer Hand in der Hosentasche, leicht schräg hingestellt und ich stehe halt da wie so, ja gut, jetzt machen wir halt ein Foto. Das war super.
Und dann würde ich auf jeden Fall auch wieder unseren Gast von vergangener Woche, Uli Köhler, nochmal dazu holen, denn ja, Uli ich glaube, er hat mit Trapattoni ja sehr, sehr interessante Jahre und Pressekonferenzen bei den Bayern ja erlebt. Hans, vielen, vielen Dank. 173, der HSV, Europapokalsieger, der Landesmeister. Du hast es vorhin schon ein, zwei Mal gesagt, aktuell die Hamburger so weit davon entfernt wie schon länger nicht mehr, aber wer weiß, ich meine, so lange ist 83 jetzt auch wieder nicht her, wo denn der HSV in den nächsten 30, 40 Jahren steht. Vielleicht kommt man ja dann doch wieder zurück.
Ja.
Und wird das große, der große schlafende Riese dann doch nochmal wieder aufgeweckt.
Und die Durststrecken kennen sie ja. Also insofern glaube ich, sie müssen sich nur ein bisschen gedulden und die Stadt muss den Verein unterstützen, also zumindest die, die es mit dem HSV halten. Und dann kommen ja vielleicht diese Zeiten irgendwann einmal wieder.
Das war der Champions League-Monat Mai.
Oh ja.
Der Lieblingsmonat von Mario Harder.
Das ist richtig, aber jetzt geht's weiter mit einem nicht ganz so schlechten Monat. Jetzt kommt's,
oh ja.
Es geht so langsam in Richtung Pokalfinale.
Mhm.
Über welches genau wollen wir nicht verraten. Da gab's ja schon ein paar.
Doch, ja.
Aber es gab auch ein paar, die wirklich kurios waren und gut waren und spezieller als manch andere. Deswegen seid gespannt auf nächste Woche.
Genau, Folge 174 dann nächsten Samstag. Passt auf euch auf. Bis dann.
Tschüss. Adieu.
Ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.